Europa, hör gut zu, wie das klingt, wenn alter Hass in die Herzen dringt, singt Miss Ellie in ihrem Song Europa. Ein Song, der, wie sie selbst sagt, für alle ist, die eine Welt wollen, in der Zusammenhalt und Verständnis über Spaltung und Konfrontation stehen. Ein unglaublich starker, berührender Song, der die eine Seite dieser großartigen Liedermacherin zeigt, die politische. Und daneben gibt es auch die freche Miss Ellie, die mit entwaffnendem Wortwitz über den Alltag von Frauen singt und von Menstruation bis Paarbeziehung kein Thema auslässt. Mit großem Charme, einer wunderbar wandelbaren Stimme und viel Schalk im Nacken. All diese Facetten von Miss Ellie vereinen sich auf ihrem neuen Album Paradiesvogel, mit dem die Hamburgerin seit einigen Wochen erfolgreich auf Tour ist und mit dem sie auch in den Südwesten kommt. Ich freue mich sehr, dass Miss Ellie vorab schon mal bei uns bei SWR Kultur vorbeischaut. Schönen guten Tag, Miss Ellie.
Hallo, ich freue mich mega.
Vorab erstmal kurz die Frage für diejenigen, die Sie noch nicht kennen. Miss Ellie ist Ihr Künstlername, Sie heißen eigentlich Elisa Hansch. Wie sind Sie darauf gekommen, sich Miss Ellie zu nennen?
Also tatsächlich war ich in meinen Anfängen in Australien und dort konnte niemand meinen richtigen Namen aussprechen vernünftig. Also ich habe da 3 Jahre gelebt und alle Versionen von Elisa fand ich total blöd. Also Elisa, Elisha, Elissa, was auch immer. Und dann haben wir einfach gesagt, komm, nennt mich einfach Ellie und fertig ist das. Und dann wurde aus Ellie Miss Ellie. Also es ist eigentlich ein Spitzname, den ich mitgebracht habe aus meiner Australienzeit.
Wie schön, eine Erinnerung auch an diese Zeit. Paradiesvogel, ja. Sind im allerbesten Sinne des Wortes auch Sie selbst, oder?
Ja, würde ich sagen, weil ich habe noch nie irgendwo so richtig reingepasst, bin aber überall so irgendwie ein bisschen gern gesehener Gast. Also ich kann ja mit meiner Musik durchaus irgendwie durch die Comedy-Welt fliegen, aber auch über die Kabarettbühnen, aber auch als Liedermacherin, die ich sowieso also wirklich im Herzen auch bin, als Liedermacherin auf der Bühne stehen oder auch einfach poppige Balladen singen. Also das ist ja alles so durcheinander, aber ich möchte das halt gerne so und deswegen... Ja, sehe ich mich so ein bisschen als Paradiesvogel, der überall irgendwie mal vorbeifliegt.
Und auch als jemand vielleicht die große Freiheit besitzt, auch im Geist, die sich nicht so sehr um gesellschaftliche Regeln und vermeintliche Tabus schert. Stimmt dieser Eindruck?
Ja, definitiv. Das war irgendwie schon immer so bei mir, dass ich mir sehr viele Fragen gestellt habe über Dinge. Wir sind damals aus Berlin aufs Dorf gezogen und da waren schon auch sehr engstirnige Wertesysteme vorhanden. Und ich komme halt aus einer Kulturfamilie und wir sind alle sehr freigeistig und das hat sehr geclasht. Und ich habe mir dementsprechend immer die Frage gestellt, muss das so sein, wie alle immer sagen, wie alle immer machen? Und ich bin immer wieder zu dem Schluss gekommen, dass es nicht so sein muss.
Und wer sagt das eigentlich, dass was wie sein muss?
Genau.
Ein Paradiesvogel ist schon mal durch die deutsche Musiklandschaft geflogen in einem Song der Rockband Silly, die sich Ende der 70er Jahre in Ost-Berlin gegründet hat und bis heute existiert. Der Paradiesvogel von Miss Ellie ist also eine weitere Reminiszenz an Silly nach dem Cover einer ihrer Songs vor ein paar Jahren?
Also meine Familie und ich, wir sind ja in der DDR quasi, also ich nicht mehr, ich bin 90 geboren, also im Jahr der Wiedervereinigung, aber meine Familie ist im Ost-Berlin, haben die gelebt, meine Eltern. Und wir haben ganz viel Silly gehört. Als ich dann ein kleines Kind war, lief Silly, vor allen Dingen der Song Paradiesvogel mal rauf und runter im Kofferradio. Und ich fand den Song schon immer total toll und ich habe lange nicht verstanden, worum es da eigentlich geht. Und jetzt habe ich ihn wiederentdeckt für mich, gerade jetzt auch vor dem Hintergrund mit der Ostgeschichte, auch dass jetzt alles so nach rechts rückt und dass auch gerade im Osten halt die rechten Parteien stärker geworden sind. Und irgendwie habe ich mich an diesen Song erinnert und dachte, das ist doch eigentlich total toll, dass eine Ostrockband diesen Song schon geschrieben hatte. Also da geht es ja auch darum, dass man nicht reinpasst und dass man ausbrechen möchte und den ganzen Himmel braucht, um sich wohlzufühlen, zumindest wenn man ein Paradiesvogel ist. Und das fand ich so inspirierend, dass ich dachte, das passt einfach auch jetzt in diese Zeit. Und ich finde das sehr schön aufzuzeigen, dass ich komme ja auch aus dem Osten, dass es da nicht nur Menschen gibt, die halt rechtsextreme Gesinnungen haben. Es gibt auch ganz tolle Paradiesvögel und kulturinteressierte Menschen, die richtig Bock haben, auch zusammenzuhalten. Und ich finde, das ist einfach unglaublich wert, das auch zu zeigen.
Ja, wichtig. Sie positionieren sich da ja auch immer wieder gegen Rechtsextremismus. Paradiesvogel ist Ihr 4. deutschsprachiges Album. Es ist politisch, das haben wir gerade schon angesprochen, poetisch, manchmal bissig und immer wieder humorvoll. Wie hier Ernst und Ironie aufeinandertreffen, finde ich total beeindruckend. Und wir hören mal in Ihren Titel Bye Bye hinein.
Bald besiedeln wir den Mars. Im Nahen Osten hat's gerumst. Es gibt eine neue Zombie-Droge und es wird weniger gepumpt. In manchen Ländern regiert man primitiv. In Springfield ist man Katzen, Wahrheit ist jetzt relativ. Die Kanzlerin ist nun ein Mann, Amerikaner wählen sich dumm. Und Dumme liegen voll im Trend, den hätte ich super gern verpennt. Der dritte Weltkrieg steht bevor, ich denk, dann ist's mit uns vorbei. Doch wie sagt man gleich, alle guten Dinge sind halt drei.
Wir haben gerade einen kleinen Eindruck davon bekommen und es ist erstaunlich, wie Sie todernste Themen wie die Gefahr eines Dritten Weltkrieges oder Obdachlosigkeit in eine eingängige, positive Melodie verpacken und dabei glaubhaft satirisch kommentieren. Welche Idee steckt hinter dem Titel Bye Bye?
Also ich habe einfach nur mein Gefühl in einen Song gegossen. Ich war so überfordert und geplättet von all den Bildern und Geschichten, die ich in den Nachrichten sehe, tagtäglich. Und ich habe mich viel ausgetauscht mit auch Leuten aus meiner Generation und ich habe überall dieses sehr ängstliche, fassungslose und auch so ein bisschen ohnmächtige Gefühl wahrgenommen. Und ich wollte dem eine Stimme geben, diesem Gefühl. Und ich habe mir vorgestellt, was ich machen würde, wenn ein Alien bei mir anruft und mich fragt, ob ich mal so einen Statusbericht über die Situation auf der Erde gerade mal rüber schießen kann. Und dann habe ich einfach zusammengefasst, was ich sehe. Und dann ist Bye-Bye entstanden.
Wieso einmal durchgescrollt durch die Themen der Zeit?
Genau. Und im Refrain hat man ja auch diesen, ein neuer Wahnsinn, also dieser Begriff Wahnsinn, der passt einfach irgendwie total gut dazu, finde ich.
Ja. Das Album Paradiesvogel ist ja eine Momentaufnahme unserer Zeit, das schreiben Sie auch selbst. Das ist natürlich großartig, weil ich mich als Hörerin direkt angesprochen fühle mit den Themen, die mich gerade umgeben. Das birgt aber natürlich auch das Risiko, dass die Halbwertszeit kurz ist, weil die Welt sich weiterdreht. Das ist aber mit eingepreist.
Da kann man ja wieder ein neues Album schreiben. Also meine Alben sind sowieso halt immer ein Abbild von einem Ausschnitt aus meinem Leben. Also das ist sehr mit mir verwoben, die Musik, die ich mache. Also es sind Themen, die mich beschäftigen, die meine Freunde, mein Umfeld beschäftigen, die ich dann verarbeite. Und es ist halt immer so eine Momentaufnahme aus meinem Leben quasi. Und dementsprechend auch eine Momentaufnahme von der Welt, die es da gerade in diesem Moment gibt. Von daher, das Album soll gar nicht für immer allgemeingültig bleiben. Hoffentlich nicht. Gerade bei den Themen wie Dritter Weltkrieg und so. Wäre ja eigentlich schön, wenn das nicht der Fall wäre.
Oh ja.
Genau. Und es gibt definitiv natürlich noch ein nächstes Album. Und da wird wieder die nächste Welt quasi beschrieben.
Sie sind bewusst bei keinem Label unter Vertrag. Und man kann das auch aus all Ihren Liedtexten heraushören. Warum ist Ihnen diese Unabhängigkeit so wichtig?
Ja, ich als professioneller Paradiesvogel. Ja, ich bin halt massiv freiheitsliebend und sehr selbstständig. Ich mag das nicht, wenn ich das Gefühl habe, dass ich die Dinge nicht in der Hand habe. Und ich hatte mit vielen Labels Gespräche, auch mit großen Labels wie Universal Music oder Sony. Aber ich bin immer zu dem Schluss gekommen, dass das einfach für mich nicht der richtige Weg ist, weil die Wege einfach zu lang sind und es sind einfach zu viele Menschen, die da in meinem Brei rumrühren und ich möchte das nicht. Ich möchte das gerne selber überblicken können und selber entscheiden können in meinem ganz eigenen Tempo. Und so habe ich mir mein ganz eigenes Team einfach zusammengebaut von Leuten, die mich verstehen und mich genau in den Sachen unterstützen, die mir wichtig sind.
Toll, ja. Sie sind, haben Sie schon gesagt, Jahrgang 1990, leben in Hamburg, sind aber in Berlin geboren, das haben Sie auch schon erzählt und dann in Mecklenburg aufgewachsen. In Lüneburg haben Sie Kulturwissenschaft studiert und Ihre Masterarbeit in dem Fach über Singer-Songwriter im 21. Jahrhundert geschrieben. Das ist also schon Ihr ganz großes Thema, Miss Ellie. Wollen Sie lieber als Singer-Songwriterin oder als Liedermacherin bezeichnet werden?
Also ich finde, beide Begriffe treffen irgendwie zu, weil ich sehe mich so ein bisschen als Verbindungsglied zwischen dem klassischen Liedermaching und der Singer-Songwriter-Pop-Welt. Die beiden Welten, die mögen sich nicht sonderlich. Und wenn sie sich gegenüberstehen würden, würden sie sich den Rücken zudrehen. Und ich finde das total schade und ich möchte gerne so eine Brücke bauen zwischen diesen Welten. Also von daher treffen beide Begriffe gut zu.
Naja, die Liedermacher-Generation, die eine Welt, die Sie gerade benannt haben, von Hannes Wader, Konstantin Wecker und Reinhard May, die hat Sie auch geprägt. Eine Generation, die ihre Hochzeit in den 70er und 80er Jahren hatte, also als Sie noch gar nicht auf der Welt waren. Wieso fühlen Sie sich dieser Tradition der Liedermacher so verbunden?
Also bei mir zu Hause, meine Eltern, da spielte Musik immer schon eine große Rolle. Gerade mein Vater, der hat auch Gitarre gespielt und Lieder nachgesungen von den Bands, die er toll fand. Und ja, also ich war immer schon umgeben von der, also gar nicht mal so Hannes Wader May, weil das war ja schon eher im Westen. Wir hatten dann eher Gundermann, Pankow, Zöllner. Das waren aber auch alles Bands, die halt mit ganz, ganz tollen Bildern gearbeitet haben, mit wahnsinnig interessanten Geschichten in ihren Songs. Und das war ja auch eine höchst politische Zeit, gerade so die DDR, und dass man da nicht ganz offen über Sachen singen konnte. Wenn man gegen das System war, musste man sich irgendwie was einfallen lassen, dass man es irgendwie platziert, aber zwischen den Zeilen. Und das war ganz viel die Musik, die wir zu Hause gehört haben. Und das hat mich einfach total geprägt. Und ich finde diesen Stil halt einfach nach wie vor total toll. Und wenn man sich aber dann mit der Liedermacherei und Singer-Songwriter-Tum beschäftigt, dann kommt man natürlich nicht vorbei an Reinhard May und Konstantin Wecker und Hannes Wader. Von daher, die berühren mich genauso wie die Songs, die ich früher als Kind gehört habe.
Wir erfüllen unseren Gesprächsgästen ja immer einen Musikwunsch. Da ist es nicht verwunderlich, dass sie sich einen Titel dieser zwar jetzt westlichen Liedermacher wünschen, aber eben einen sehr politischen Song, nämlich Nein, meine Söhne gebe ich nicht von Reinhard May. Ein Titel aus dem Jahr 1986, fast 40 Jahre alt, aber mit einer klaren Friedensbotschaft. Was bedeutet Ihnen dieser Titel?
Also mir ist Reinhard May dann, als ich junge Erwachsene war, so über den Weg gelaufen. Also jetzt nicht persönlich, aber die Musik. Und ich habe gerade vor allen Dingen diesen Titel gefunden und dachte so, Gott, wie stark, also wie ausdrucksstark kann man bitte einen Song schreiben? Ich war total platt, weil in dem Song geht es ja darum, dass er seine Söhne nicht in den Krieg schicken möchte, weil er seine Vaterpflicht darin sieht, sie zu beschützen vor allem Unheil. Also ich habe selber keine Kinder, aber ich habe zwei Neffen und die liebe ich auch über alles. Und ich habe diesen Song gehört und dachte so, Gott, er spricht mir aus der Seele. Und es ist einfach, so simpel kann es sein. Wir alle lieben unsere Kinder und Neffen und Nichten. Und wir wollen nicht, dass ihnen was Böses passiert. Und wenn jeder die Einstellung hätte, nein, meine Söhne oder Töchter, heute gehen ja auch Frauen in den Krieg, gebe ich nicht, dann würde es auch, glaube ich, weniger Kriege geben. Und deswegen finde ich das unglaublich toll, diesen Song. Und der passt in diese Zeit so massiv gut rein, weil jetzt haben wir ja auch wieder die Debatte in Deutschland über Wehrpflicht, ja oder nein. Also ich bin der Meinung, auf gar keinen Fall Wehrpflicht, weil das sollte eine freiwillige Entscheidung sein, meiner Meinung nach.
Und jetzt hören wir ihn gemeinsam. Nein, meine Söhne gebe ich nicht von Reinhard May.
Ich denke, ich schreib euch besser schon bei Zeiten und sag euch heute schon endgültig ab. Ihr braucht nicht lange Listen auszubreiten, um zu sehen, dass ich auch zwei Söhne hab. Ich lieb die beiden, das will ich euch sagen, mehr als mein Leben, als mein Augenlicht. Und die werden keine Waffen tragen. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Reinhard May war das mit Nein, meine Söhne geb ich nicht. Der Musikwunsch der Liedermacherin Miss Ellie, die heute Nachmittag bei uns zu Gast ist. Miss Ellie, Sie haben vorhin schon mal angesprochen, Sie waren am Anfang Ihrer musikalischen Laufbahn eine längere Zeit in Australien für ein Work-and-Holiday-Jahr, wie Sie es nannten, wobei Sie vorhin ja gesagt haben, dass Sie insgesamt 3 Jahre da waren. Und Sie haben sich dort mit Straßenmusik durchgeschlagen. Anfangs mit englischen Songs. Was den Wechsel zu deutschen Texten betrifft, gibt es eine schöne Geschichte, die Sie gerne bei Ihren Auftritten zum Besten geben. Stimmt es, dass Sie durch Ihre erste große Liebe in Australien zu deutschen Texten gekommen sind?
Ja, tatsächlich. Also ich war ja noch sehr jung, ich war Anfang 20 und ich fand deutsche Musik damals total blöd und deswegen habe ich auf Englisch geschrieben. Und in Australien nahm das immer mehr zu mit meinen Auftritten. Also ich habe erst auf der Straße angefangen, dann habe ich mal in einem Pub gespielt und habe die ersten kleineren Wettbewerbe gespielt. Und Ich habe da meine erste große Liebe kennengelernt, deswegen bin ich auch so lange geblieben, also 3 Jahre. Das war auch alles ganz wunderbar, aber irgendwann lief das zwischen uns nicht mehr so gut und ich wollte das auch verarbeiten in meiner Musik, aber ich hatte Angst, dass er den Song versteht. Und dann habe ich tatsächlich mich entschieden, meinen ersten Song auf Deutsch zu schreiben und der heißt Schweinestick Medium. Und es ist, glaube ich, auch ganz gut, dass er den nicht verstanden hat.
Kommt er da nicht so gut weg?
Nee.
Sie sind dann aber bei den deutschen Texten geblieben. Warum?
Also mein großes Problem war irgendwie, dass ich mich, wenn ich jetzt alles auf Deutsch schreibe, ich ja gar nicht mehr mich verstecken kann. Also hinter irgendeiner Sprache. Viele sprechen ja auch nicht so perfektes Englisch und würden dann nicht direkt verstehen, worüber ich da singe und was ich da gefühlt habe. Deswegen habe ich mich ganz lange davor gesträubt, überhaupt in Deutsch zu singen, weil das fühlte sich so an für mich, wie als würde ich die Hosen komplett runterlassen. Und deswegen habe ich im Deutschen dann diesen sehr lustigen Stil entwickelt. Und so habe ich mich nicht mehr hinter der Sprache, sondern ein bisschen hinter Humor versteckt. Und das hat großen Spaß gemacht. Und dann so das erste Album, was ich dann geschrieben habe, war Mein Herz und die Toilette. Und da hatte ich dann tatsächlich ganz schlimm Liebeskummer, weil ich mich von dem Australier trennen musste, aufgrund der weiten Entfernung zu meiner Familie. Und diesen schlimmen Liebeskummer habe ich dann sehr humorvoll verarbeitet auf diesem Album. Und ja, und so fing das dann an. Und da habe ich dann großen Gefallen dran gefunden, dass die Leute in den Konzerten, die ich dann gespielt habe, auch in Deutschland, so mega aufmerksam wurden, weil es so lustig war, weil sie wissen wollten, wie es weitergeht. Das hat mir auch am meisten eigentlich gefallen, dass das Publikum so aufmerksam wurde.
Mhm. Humor spielt eine sehr, sehr große Rolle für Sie auch in dem, was Sie tun, richtig?
Ja, also auch nicht nur in dem, was ich tue, sondern auch, wie ich halt lebe. Ich finde halt, mit Humor kann man so viele Situationen einfach angenehmer gestalten oder sich besser aus Krisen rauskämpfen. Also ich bin sehr dankbar, dass ich meinen Humor habe, ja. Mhm.
Woher schöpfen Sie Ihre Ideen für Ihre Themen?
Ich habe so manchmal das Gefühl, dass ich Dinge sehr doll fühle. Also sei es halt was Positives oder was Negatives, es fühlt sich jedes Mal an wie eine komplette Explosion. Und diese Gefühlswelten, die helfen mir total, dann Songs zu schreiben, beziehungsweise andersrum auch. Also mir hilft es, meine Gefühlswelten besser zu verstehen, wenn ich sie in Lieder gießen kann. Und dann gebe ich dem ganzen Wirrwarr, was in mir vorgeht, irgendwie eine Form. Und so kann ich viel besser Dinge verarbeiten. Und das ist also ein Geben und Nehmen zwischen mir und meiner Musik. Das ist ja, mal mein.
Das ist ja interessant. Ist deswegen auch das Herz so allgegenwärtig? Das hängt ja am Mikrofonständer und ist sonst auch überall zu sehen, wo Sie sind.
Ja, also schon irgendwie, das Herz ist halt ein Element, was immer wieder vorkommt und mich immer wieder so begleitet. Und gerade halt dieses erste Album, Mein Herz und die Toilette, da habe ich das Herz halt verloren und musste ohne das Herz klarkommen. Und da war ich froh, als es dann wieder aufgetaucht ist. Also es ist halt eine kleine, süße, bunte Geschichte über eine junge Liedermacherin, die Probleme hat. Und genau, und mir ist es halt total wichtig, dass auch alle Leute, die in mein Konzert kommen, dass es da total herzlich zugeht, ne? Und dass sich alle wirklich willkommen fühlen. Und ich würde schon sagen, dass ich ein ziemlicher Herzensmensch bin. So. Deswegen ist das Herz immer mit dabei.
Bei Ihren Auftritten singen Sie nicht nur, sondern erzählen auch viel, interagieren mit dem Publikum. Und deshalb sind Sie ja auch immer wieder Gast in Comedy-Formaten. Sie standen zum Beispiel schon mehrfach mit Caroline Kebekus auf der Bühne. Aber Sie betonen immer wieder, dass die Musik Ihr Genre ist und nicht die Comedy. Warum ist Ihnen die Abgrenzung da so wichtig?
Mir ist das wichtig, weil in der Comedy ist es halt tatsächlich so, dass halt keine anderen Emotionen außer halt Spaß stattfinden können. Würde ich jetzt so pauschal vielleicht gar nicht so sagen, dass es immer so ist, aber ernste politische Themen oder auch traurige Themen haben da nicht so viel Platz. Und für mich, ich kann das nicht. Ich kann nicht nur lachen, ich kann nicht nur lustig sein. Ich bin sehr humorvoll, aber ich habe auch so viele andere Gefühle, die brauchen auch alle Platz. Deswegen ist mir das so wichtig, dass ich nicht in diese Schublade gesteckt werde, dass ich nur lustig die ganze Zeit bin. Bin ich nämlich nicht. Auf meinen Konzerten lachen wir weinen aber auch und wir denken nach. Also das ist mir total wichtig, dass das die Leute so wahrnehmen und nicht nur Comedy.
Miss Elli, haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch in SWR Kultur.
Haha, ich freue mich. Das war sehr schön.
Tschüss, danke.
Tschüss.